gut. Ihr habt euch schon gut eingewöhnt. Körperlich funktioniert alles soweit mit Essen und Schlafen. Und ich habe deine Arbeit eingeteilt bekommen, die euch Spaß macht oder euch unterstützt bei der Achtsamkeitspraxis. Und wir können jetzt ein bisschen uns weiter bewegen in unserem Thema. Wir sind ja dabei, so eine Verflechtung zu machen zwischen Mitgefühl und der Weisheit. Ein bisschen ist schon hat sich schon so herauskristallisiert gestern, wie das Mitgefühl uns dabei helfen kann, auch der Weisheit anzunähern, einfach weil sie uns dabei hilft, uns mit dem Drucker zu beschäftigen. Und vielleicht ist euch auch aufgefallen gestern beim Meditieren, dass das ein ganz immens wichtiger Punkt ist, weil ganz natürlicherweise möchte ich was sagen, für uns Menschen die Beschäftigung mit Dukkha eher etwas ist, dem wir lieber ausweichen. Etwas, das wir von Haus aus mit etwas Beschwerlichem assoziieren. Und hier haben wir die Möglichkeit, jetzt nicht nur uns intellektuell da irgendwie damit auseinanderzusetzen, sondern uns mit unserer Gefühlswelt diesem Thema anzunähern, beziehungsweise selber die Erfahrung zu machen, dass die Beschäftigung mit Dukkha auch etwas Heilsames und Heilendes und etwas sehr auf eine sinnvolle Art Erfüllendes sein kann. Etwas, was uns auch das Gefühl gibt, dass wir da an etwas Bedeutungsvollem dran sind, was wirklich wahr und ganz relevant für unser innerstes Wohlbefinden ist. Auf der anderen Seite ist es genauso wichtig, dass die Weisheit unserer Praxis des Mitgefühls mit beeinflusst. Also der erste Fall war, dass wir das Mitgefühl verwenden, um uns dem Dukkha und der Entfaltung der Weisheit annähern. Und natürlich geht das in die andere Richtung genauso. Durch das Entfalten von Weisheit bekommen wir ein genaueres Verständnis davon, was unser Problem eigentlich ist, davon, was Dukkha eigentlich wirklich bedeutet. Ne? Ich werfe das um einen Begriff um mich, aber was bedeutet das eigentlich? Ne? Das hat eine ganze Reihe von Implikationen. Ich erwähne es vielleicht mal im Vorbeigehen, die offensichtliche Implikation von Dukkha ist, wenn uns etwas wehtut, geistig oder körperlich, wenn wir ein unangenehmes Gefühl empfinden. Für den Buddha ist das Empfinden eines Gefühls ja Sache des Geistes. Das heißt, ob eine Sache angenehm ist oder unangenehm, wird im Geist entschieden. Und in unserem normalen Leben erleben wir das aber oft anders. Ne? Das Essen ist angenehm, weil das so gut gewürzt ist da auf dem Teller. Oder die Sonne ist unangenehm, weil sie von da draußen reinscheint und mich blendet. Oder der Stein, der mir auf den Zeh fällt, ist unangenehm, weil er mir wehtut. Ja? Natürlich kann man sagen, das ist doch so, was will der da? Warum macht man es jetzt komplizierter, als es ist? Oder sollen wir uns jetzt absichtlich Steine auf den Fuß fallen lassen? Ist das da komisch? Also müsst ihr nicht machen, und wenn euch das Essen gut schmeckt, dann wird auch niemand meckern. Das lässt sich hier im Buddha-Haus sowieso schlecht verhindern, dass einem das Essen schmeckt, weil das ja alles so vorzüglich gemacht ist. Aber was ich sagen will, ist, dass also in dem Essen auf dem Teller könnt ihr sicher sein, dass da nicht irgendwelche Angenehmheitspartikel mit eingekocht sind. Stein sind nicht irgendwelche Schmerzatome eingeschlossen, die dann auch auf euch überspringen. Ja? Das ist eine Interpretation des Geistes. Lustig, kann mich erinnern, es war mal in unserem sri-lankischen Kloster, fällt mir das gerade ein, dass die was bei seinem Vortrag immer für komische Geschichten einfallen. Da hatten wir einen japanischen Meditierenden, der war sogar Meditationslehrer selber, und der kam dann in unser Kloster, um dann da meditieren auf sri-lankische Art nochmal zu lernen. Und der hat das dann, also für uns war das ein bisschen skurril, aber ich weiß nicht, wer kennt sich jemand von euch mit Japan aus, vielleicht könnt ihr mir das erklären. Der hat dann gemeint, eben auch genau um den Punkt zu illustrieren, hat er dann gesagt, ja, wenn einem jemand so auf den Kopf schlägt, das kann ja manchmal angenehm sein und manchmal unangenehm. Ja. Also vielleicht ist das in Japan auch so, dass es dass einem das manchmal angenehm ist. Kopfnüsse verpasst bekommt, vielleicht ist das so eine Begrüßung. Ich weiß, ich weiß es nicht. Aber das habe ich mir auf jeden Fall gemerkt, weil das halt in seiner Welt war das ein gutes Beispiel dafür, dass das weder das Angenehme und Unangenehme steckt da nicht im Ding an und für sich. Also dieses Dukkha kennen wir normalerweise. Irgendwas tut weh, irgendwas fühlt sich unangenehm an. Und da bin ich jetzt weg davon. Und natürlich kann dieses Dukkha auch zu einem Objekt unseres Mitgefühls werden. Ja, wenn wir sehen, jemand ist alt, jemand ist krank, jemand hat Schmerzen, jemand ist traurig, dann sind das wunderbare Möglichkeiten, unser Mitgefühl. Also groß wecken müssen wir es vielleicht gar nicht, wenn wir, das ist ja, denke ich, auch ein ganz natürlicher menschlicher Instinkt, sich da Mitgefühl regt. Für viele Menschen übrigens auch fast natürlicher im Zugang oder einfacher und komplizierter im Zugang als Metta. Ja, Metta hat schon ein bisschen so eine abstrakte Idee von dieses Liebesgefühl, das ich normalerweise jetzt nur für ganz spezielle Menschen habe, das soll jetzt universell oder so, ja, fast unnatürlich auf jemanden gerichtet sein, der mich normalerweise vielleicht gar nicht interessiert. Aber so als Spezies Mensch haben wir doch eher diesen Instinkt, Mitgefühl miteinander zu haben. Wenn man merkt, irgendwer hat ein Problem, dann wird man, wenn man es nicht gerade sehr eilig hat oder sehr abgelenkt ist oder von Natur aus eher kaltherzig ist, wird man vielleicht mit dem Auto stehen bleiben und fragen, haben Sie ein Problem, kann ich Ihnen helfen. Ja. Man wird nicht mit dem Auto stehen und sagen, ich muss Ihnen sagen, ich liebe Sie, wie ein Mensch. Das wird man normal eher nicht machen. Wird vielleicht auch nicht so super ankommen. Viel Missverständnisse führen. Aber ist das jetzt die einzige Möglichkeit, Dukkha zu definieren? Und ist das die einzige Möglichkeit, ein Mitgefühl in uns zu erzeugen? Das ist natürlich eine rhetorische Frage, auf die die Antwort nein ist. Es gibt noch andere Formen oder andere Arten, Dukkha zu definieren. Und diese Arten von Dukkha können sehr wohl auch einen Anlass für unser Mitgefühl bilden. Eine Form, wie wir Dukkha definieren können, ist der Zwang, den der Geist hat, sich an alles dran zu hängen, sich mit allem zu identifizieren, was er lebt, beziehungsweise alles im Sinne von, das bin ich oder das hat etwas mit mir zu tun, einzuordnen, was er lebt. Das ist eigentlich ein bisschen so, wie der Geist ist so eine Klette, am Dasein. Ja, so der klammert sich da immer an jeden Moment fest und fängt dann an, da irgendeine Wichtigkeit reinzublasen, bis dann da ein Riesenballon entsteht. Wenn man es einmal ganz nüchtern betrachtet, woraus besteht das alles, was wir die ganze Zeit erleben, so ein bisschen sehen, ein bisschen hören, ein bisschen spüren, das Riechen und Schmecken, das kommt dann gerade mal noch so vielleicht unter ferner Liefen. Beim Mittagessen fällt uns das mal ein, dass wir auch schmecken können. Und dann das ganze liebe Denken. Das war es auch schon. Also mehr gibt es da nicht. Und interessant finde ich, dass wir sind ja irgendwie auch stolz drauf, dass wir sehen und hören und so bewusst sind. Ne? Also der Buddha hat dafür extra einen Begriff erfunden, den Bin-Dünkel, den Bin-Stolz, das Asmi-Mana. Also wenn wir jetzt einen Stein sehen oder einen Zaunpfosten, dann denken wir, ja, das ist ja mein Ding. Das kann er nicht denken. Ich bin viel besser, aber ich kann denken. Aber die Frage, ob das wirklich etwas ist, wo wir so stolz drauf sein müssen. Und auch, ob die Tatsache, dass wir sehen und hören, uns zu etwas so Besonderem macht. Das ist, denke ich, etwas, was wir auch alle so ein bisschen in uns tragen, was vielleicht von unserer Kultur und den ganzen psychologisch uns irgendwie empfohlenen Werten so drinsteckt, da muss was Besonderes sein. Und so haben wir uns daran gewöhnt, an diese Vorstellung, dieses Sehen, dieses Hören, dieses Denken, das da stattfindet, das ist was ganz Besonderes, weil ich erlebe das. Ich sehe und ich höre und darum ist das was ganz, ganz Besonderes, weil das hat mit mir zu tun. Heute Morgen bin ich auf die Idee gekommen, ein kleines Experiment mit euch zu machen. Ich werde jetzt einen Satz sagen. Ja? In 5 Tagen ist Weihnachten. Jetzt bitte alle aufzeigen, die gehört haben, was ich gesagt habe, in 5 Tagen ist Weihnachten. Wir alle haben es gehört. Das heißt, wir haben einen Raum mit 40 Hörbewusstseinen hier. Und trotzdem hat jeder und jede von euch wahrscheinlich das Gefühl gehabt, ich höre. Das Hörbewusstsein, schon toll, dass ich das kann. Also vielleicht habt ihr das nicht so ausführlich gedacht, aber unterschwellig steckt das immer drin. Hören ist ein Beweis dafür, dass ich da jetzt irgendwas erlebe. Und dann haben wir es irgendwie zumindest 40 Ich hier drinnen, die alle das Gefühl haben, dass sie was Besonderes erlebt haben. Ich weiß nicht, ob das klar ist, wo ich da hinaus will. Wir werden in auf unserer Achtsamkeitsseite jetzt einen neuen Griff dazu nehmen. Uns der einer bestimmten Einsichtsmethode des Buddha bedienen, in der wir versuchen, das Sehen und das Hören und so weiter eben einfach ein Sehen und ein Hören sein zu lassen. Das ist genau das, was ich jetzt gemeint habe. Also ist Hören meins Hören und deswegen etwas ganz Besonderes und deswegen muss ich ständig darauf aufpassen, dass nur Sachen gehört werden, die angenehm sind und nicht irgendwie mein Selbstwertgefühl und meine Ich-Identifikationen irgendwie gefährden, entstehen dann durch dieses Hörbewusstsein alle möglichen geistigen Reflexe und Reaktionen. Ne? Zum Beispiel die Information, dass in 5 Tagen Weihnachten ist, hat wahrscheinlich in jedem und in jeder von euch wieder irgendwelche Gedanken und Bilder und Assoziationen ausgelöst. Der eine denkt sich, ja hurra, dann kann ich die Geschenke alle auspacken. Der andere denkt sich, oh Gott, ich habe die Geschenke noch nicht eingepackt. So hat da jeder sein eigenes Geistbewusstsein damit. Könnte man sagen, ja, dann ist das vielleicht das Besondere, was mich ausmacht, das Geistbewusstsein. Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen gedacht hätten, ich muss die Geschenke noch einpacken. Also so ganz so was individuell Besonderes ist das vielleicht auch nicht. In dem Prinzip ist unser Denken, ist unser ganzer geistiger Erlebensprozess ja nichts anderes als ein von unseren Konditionierungen gespeister Zufallsgenerator. Wenn ihr die letzten Wochen oft ans Geschenke einpacken gedacht habt, in Verbindung mit der Wahrnehmung Weihnachten, und dann hört ihr dieses Wort, dann wird das halt hochblubbern. Aber nicht, weil ihr euch entschieden habt, das jetzt zu denken, sondern weil es einfach alle Ursachen so bereit lagen, dass diese Wirkung sich zeigt. Wenn man jetzt die Ursachen von Person A bei Person B einschrauben würde, dann würde die genau das Gleiche denken. Also da gibt es mittlerweile tatsächlich auch schon gruselige Experimente in der Gehirnphysiologie. Das können wir schon auch kurz einbauen. Ich finde das ganz interessant. Man weiß mittlerweile, dass Erinnerungen wirklich auch physisch nachweisbar sind, dass unser Gehirn, und nicht nur unser Gehirn, sondern auch das Gehirn von anderen Lebewesen, von Insekten zum Beispiel. Das Gehirn kann mit Hilfe von Proteinstrukturen Erinnerungen abspeichern. Bei der Fruchtfliegen gab es schon Experimente, wo man tatsächlich, man kann sogar einer Fruchtfliege etwas beibringen, das ist ja vielleicht auch beruhigend zu hören, dass mit der nötigen Geduld kann man sogar einer Fruchtfliege was beibringen. Obwohl man sich auf der anderen Seite dann wieder fragen muss, wer denkt sich solche Experimente aus? Das macht mich dann wieder ein bisschen besorgt um die Menschheit. Aber wir haben immerhin hier eine wertvolle Information von diesen verrückten Leuten geschenkt bekommen. Und zwar haben diese Menschen eine Fruchtfliege konditioniert, da macht sie irgendwo Bim Bim und dann gibt es links unten in der Ecke irgendein Zuckerwasser zu trinken. Und wenn man das 5-mal gemacht hat und man macht Bim Bim, dann fliegt die Fruchtfliege schon automatisch in die Ecke, wo es was gibt. Selbst wenn es dann dort nichts gibt. Gut, und dann haben wir das tatsächlich geschafft. Bei Insekten ist das wesentlich einfacher, die haben weniger Gehirnzellen als wir. Dafür sind sie viel besser vernetzt. Aber dann haben sie es tatsächlich geschafft, das Protein, das verantwortlich war für diese Erinnerung, dem Zuckerwasser, das zu lokalisieren in diesem winzig kleinen Insektengehirn und es dann da wegzupflücken. So dass diese Fruchtfliege noch einigermaßen das Ganze überlebt hat. Und die Fruchtfliege, also noch so richtig überlebt hat, weil die wurde dann wieder in ihre Experimentkammer reingelassen und ihr der Audioreiz vorgespielt und die ist dann nicht mehr dahin geflogen. Ja, das kann vielleicht sein, ja. Kein Wunder nach so einer Operation. Also die war schon noch fit. Und vor allem der Gegenbeweis war dann, was noch verrückter ist, dieses kleine Protein haben die Forscher sich aufgehoben und dann bei einer anderen Fruchtfliege, die nicht konditioniert war, reingestaut. Und jetzt ratet mal, was die gemacht hat, wie sie den Audioreiz gehört hat. Die ist in die Ecke geflogen. Also, was macht das mit dieser Vorstellung, meine Gedanken machen mich und meine Persönlichkeit aus und ich bin was ganz Besonderes und so weiter. Also, wenn ihr nur genug Zeit hättet, euch alle ein paar hundert Leben lang konform zu konditionieren, dann wärt ihr alle genau gleich.
Ja.
Ich will aber besonders sein. Vielleicht kann man ja besonders sein dadurch, dass man es als erstes verstanden hat, dass man nichts Besonderes ist. Und wie machen wir das jetzt? Indem wir die Vorarbeit, die wir schon geleistet haben, die Achtsamkeit auf den Körper die wir so weit immer wieder bringen können, dass wir wirklich ganz im gegenwärtigen Moment dann sein und bleiben können. Dass wir diese Achtsamkeit, also Achtsamkeit auf den Körper, das habe ich ja auch schon mal versucht zu beschreiben, ist jetzt nicht wirklich nur auf den physischen Körper an und für sich, sondern auf diesen Erlebensrahmen, der halt sich, wenn man ihn lokalisiert, ihn natürlich mit dem Körperumriss lokalisieren würde. Ja? Aber wenn er tatsächlich in eurer Achtsamkeitspraxis da sitzt, geschlossenen Augen oder eure Achtsamkeitspraxis im Alltag macht, sich daran erinnert, ja, mein Geist soll sich nicht mit irgendwelchen Zufallsgedanken beschäftigen, er soll im Hier und Jetzt verweilen und das beobachten, was jetzt tatsächlich stattfindet, dann haben wir eine wunderbare Grundlage, um uns darin zu üben, im Sehen einfach ein Sehen zu erleben, im Hören einfach ein Hören zu erleben, im Empfinden einfach ein Empfinden zu erleben und in allem geistig Erlebten ein geistiges Erleben zu sehen. Und das wird jetzt sozusagen der neue Griff auf unserer Achtsamkeitsseite. Das könnte dann sowohl im Sitzen als auch in der Gehmeditation, im Essen holen, einfach die ganze Zeit weiter üben. Wenn wir etwas hören, dann haben wir jetzt sozusagen die Erlaubnis, diese Erleichterung, das einfach ein Hören sein zu lassen. Die ganze Ich-Geschichte muss nicht groß anspringen. Am Anfang braucht es ein bisschen die Unterstützung der Verbalisierung. Dann können wir da quasi immer so hinterher verbalisieren. Nur ein Hören oder das mit dem Nur, da hatte jemand schon mal Probleme damit. Wenn das für euch in Ordnung ist, dann versagt er nur ein Hören. Das Nur hat für jemanden schon mal abwertend geklungen, dann sagen wir halt einfach ein Hören. Das ist vielleicht dann so Nur, das ist nur ein Hören. Das ist irgendwie, wenn das für euch so klingt, dann sagt eben einfach ein Hören, einfach ein Sehen, einfach ein Spüren. Ja, da fasst der Buddha das Riechen und Schmecken schon mit hinein, weil das kommt jetzt nicht so häufig vor. Und einfach entdenken sage ich nicht so gern, weil unser Geist mehr kann als nur denken. Ja, der kann zum Beispiel auch diese Empfindungstöne produzieren, wo man dann sagt, wo man eben nicht explizit denkt, das Essen schmeckt angenehm, sondern es empfindet. Ne? Und es ist auch ein geistiges Produkt. Dann würde ich vorschlagen, man sagt einfach geistiges Erleben. Da gibt es leider kein deutsches Wort, das da adäquat zum Ausdruck bringt, was der Geist macht. Geistiges Erleben wird vielleicht ganz passen. Und die Aufgabe dieser Praxis wird jetzt einfach sein, dabei zu helfen, zu sehen, was für ein Dukkha das eigentlich ist, wenn wir uns mit unserem Erleben identifizieren und gleichzeitig es immer wieder schaffen, dieses Dukkha einfach weniger zu machen. Indem das, was wir erleben, einfach ein Sehen und ein Hören bleibt und das ist uns genug. Der Beitrag des Mitgefühls kann jetzt hier sein, dass wir mal so viel Mitgefühl mit uns haben, dass wir wirklich uns bereit erklären, uns das mal zu ermöglichen, nur ein Sehen und nur ein Hören zu bleiben. Also hier können wir schon profitieren davon, dass wir diese dieses Mitgefühl und die Fähigkeit, sich dem Dukkha zu öffnen, sich damit auseinanderzusetzen, von einer neuen Warte sehen gelernt haben, dass wir das spezialisiert haben. Ja, weil normal würde man es vielleicht sagen, ja, aber ich will ja gar nicht nur ein Sehen sein, das ist doch schade, ich könnte doch noch irgendwie viel was Tolleres draus machen. Und jetzt aus der weltlichen Perspektive ist es vielleicht ein Dukkha, nur ein Sehen und nur ein Hören zu bekommen und nicht mehr. Aber wenn wir Mitgefühl im Dhamma-Sinne geübt haben und quasi uns unser eigenes Wohlergehen lieber ist als der verblendete Genuss des Geistes, dann haben wir da eine neue Priorität. Und das geht sehr, glaube ich, dass wir einfach durch die Praxis des Dhamma auch ein neues Wertesystem ist nicht das richtige Wort, eine neue Sicht darauf bekommen, was uns gut tut, was zu unserem Wohlbefinden beiträgt und was zu unserem Unwohlsein führt. Und versucht euch eben einfach darauf einzulassen. Die Metta-Praxis, die Karuna-Praxis kann natürlich so weiterlaufen, kann ich weiter dabei unterstützen, kann ich weiter daran erinnern, dass ein mitfühlender Geist auch nicht zurückschreckt vor der Beschäftigung mit Dukkha. Ganz abgesehen davon ist die Praxis von Metta und Karuna ja natürlich auch geeignet, den Geist zu beruhigen, die nötige Gelassenheit mitzubringen in diese Achtsamkeitspraxis. Es ist, denke ich, offensichtlich, je faszinierender der Geist die Dinge da draußen findet, desto schwerer fällt es ihm, das nur ein Sehen und nur ein Hören sein zu lassen. Also, ja, aber ich will das schon genauer wissen, was für eine Art von Hören und sind die Berge am Horizont nicht wunderschön heute, wenn die Sonne drauf scheint und so weiter. Und da nehme ich mir doch jetzt was, wenn das nur ein Sehen sein muss. Aber wenn man sich es mal genau anschaut, ist das Muss hier eigentlich deplatziert, weil wenn wir nicht unser Äußerstes geben, um mal in dieser Praxis einen Fuß in die Tür zu bekommen, müssen wir eigentlich eher umgekehrt die ganze Zeit irgendwas toll und irgendwas furchtbar finden. Und wieso geht uns das nicht mal ein bisschen auf die Nerven? Wieso haben wir damit nicht mal Mitgefühl, dass wir einen Geist haben, der im Prinzip unkontrolliert irgendwelche Inhalte ausspuckt, die wir überhaupt nicht bestellt haben? Und das Ganze, also auf der einen Seite, der letzte Satz, das hat jetzt richtig so ein dramatisches Schweigen in den Saal gebracht. Auch nicht ganz zu Unrecht, weil das Ganze ist schon auch im gewissen Sinne eine ernste Sache. So, ich habe mir da auch, das sind so meine Lieblingsverse des Buddha. In Österreich sagen wir Verse, für die anwesenden deutschen Mitbürger. Verse, wo eigentlich Verse was anderes ist. Aber bitte schön. Und das ist jetzt eine Strophe aus dem Dhammapada. Vielleicht kann ich das auch so ein bisschen erzählen. Ein Schwank aus meinem Mönchsleben, ich wurde ja anno 97 letzten Jahrhunderts letzten Jahrtausends, ja, das klingt rein. Also, ich wollte ihn nicht auftreiben. Das klingt ein bisschen unglaublich. Also als ich damals in Sri Lanka Mönch wurde, da war das noch nicht so, dass jeder Mönch ein Smartphone und Tablet und weiß Gott was, Internet, Zugang hat zu den neuesten vergleichenden Studienresultaten der und 17 verschiedene Übersetzungen von jeder Lehrrede. Ja, da standen ein paar so wurmstichige alte Bücher im Regal und das war's. Und das war dann quasi da, wo wir in den ersten Jahren, es wurde dann schon besser und wir hatten dann zum Glück ja auch einen Lehrer, der wirklich ein Pali-Experte war, wo wir auch viel lernen konnten. Aber wir hatten ein kleines Zweigkloster, wo man wirklich dann im Wald isoliert war und nur meditieren konnte. Und da war die Bibliothek recht dürftig. Und halt auch ein bisschen altmodisch, und da standen die schönen alten wurmstichigen Bücher von Karl Eugen Neumann übersetzt. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Also das sind ja Perlen, die heutzutage niemand mehr so recht zu schätzen weiß. Und Dhammapada, weiß nicht, kennt ihr Dhammapada? Ja? Ist ja auch sowas ganz Tolles, so archaische Sachen. Das ist so eine Zitate-Sammlung, kann man sagen, vom Buddha. Und die sind schon, die gehen schon ziemlich direkt. Also der Buddha war nicht immer so feinfühlig, diplomatisch wie ich mit euch jetzt. Der hat schon manchmal richtig ausgeschenkt. Aber so schlimm wird es jetzt nicht. Das ist, ich mache euch da jetzt mehr Angst, als nötig ist. Aber das waren jetzt ja auch gerade so, darum sind mir die dann eingefallen. Das ist ja nicht so, dass jetzt, was ich jetzt alle gerade so schön erklärt habe mit dem Geist, der nur ein Zufallsgenerator ist, ist ja bei mir auch so. Ne? Und dann beim Überlegen da über dieses Thema, dann war so, ja, aber Ernst ist schon wichtig. Was war da mit Ernst? Da war doch beim Neumann im Dhammapada, da war doch irgendwas mit Ernst. Und dann habe ich es hier zum Glück noch gefunden, in Ayakemas Bibliothek. Und das lese ich jetzt einfach mal vor. Das war ein Spruch, der mich von Anfang an als Mönch begleitet hat. Im leichten Sinn ergeben sich erlahmte Menschen ohne Mut. Den Ernst bewahrt ein weiser Mann oder ein weiser Mensch, wie köstlich besten Schatzes hort.
Nochmal.
Ja, also mit so einer Sprache können wir fast nicht mehr anfangen. Ne? Dem leichten Sinn ergeben sich erlahmte Menschen ohne Mut. Den Ernst bewahrt ein weiser Mensch, wie köstlich besten Schatzes hort.
Das letzte Wort verstehe ich.
Schatzes hort. Kennst du das Wort Schatzes hort nicht?
Akustisch nicht verstanden.
Okay. Also ihr seht schon, ich mache da selber nur Witze. Und in Wirklichkeit geht es ja aber um eine ernste Sache. Ne? Weil man kann jetzt sagen, ja, wenn ich das so mache, bin ich ein bisschen entspannter, und wenn ich das so mache, vielleicht nicht ganz so, aber es geht schon. Es geht um viel mehr. Und also oft denken wir da gar nicht so dran, als moderne Buddhisten, weil uns geht es außenrum so gut, dass wir irgendwie sehr einfach den leichten Sinn in uns überwiegen lassen. Und der Buddha hat schon wirklich was sehr Besonderes mit uns auch vorgehabt. Ja, uns davon zu befreien, dass dieser Zufallsgenerator uns wirklich die ganze Zeit in eine falsche Richtung drückt. In eine Richtung, in der wir unter Zwängen stehen, die einfach nicht nötig sind. Die aber im Normalfall wirklich auf eine uns unerreichbar subtile Art unser ganzes Leben durchziehen, unser ganzes Leben verzerren. Und es geht aber auch anders. Ne? Also es geht jetzt nicht, also der Ernst ist ja auch nur ein Begleiter auf dem Weg, der uns davor abhält, in den Leichtsinn oder also er hat halt hier leichten Sinn, ich weiß nicht, ob er damit wirklich Leichtsinn meint, es ist eher diese Oberflächlichkeit, dieses Abgelenktsein, das leicht dahinleben. Also gegen Leichtigkeit an und für sich ist ja nichts einzuwenden. Es gibt sogar ein Zimmer mittlerweile hier, das du bewohnst. Ja.
Habe ich auch
spürst du eine Wirkung?
Ja, wirklich.
Also Leichtigkeit kann auch eine Qualität sein, nach der man sogar ein Meditationszimmer benennen kann. Aber es kann auch, wenn man das Wort immer anders interpretiert natürlich, dann kann es auch heißen, ja, ich mache es mir leicht. Und in Wirklichkeit wird es dadurch aber nicht leicht, sondern eigentlich immer schwerer. Was traurig wäre, ne? Wenn man mit ein bisschen Einsatz, mit ein bisschen mehr Fokussierung es sich auch leicht, wirklich leicht machen könnte. Aber schade, wenn man sich dadurch, dass man sich leicht macht, schwer macht. Und das Ganze, also der Ernst ist jetzt nicht das Resultat. Das ist natürlich mit unserer ganzen Mitgefühlspraxis hier schon noch ein wichtiger Punkt. Das kann man sich denken, ja, eigentlich eine ziemlich grimmige Beschäftigung, immer an das Dukkha zu denken. Aber wir verwenden hier ja das Sehen von Dukkha und unser emotionales Reagieren darauf als einen Schritt dahin, wirklich frei zu werden von dem Dukkha, das wir auch loslassen können. Ja? Damit meine ich, solange wir leben, können wir uns nicht davon befreien, dass wir alt werden und krank werden. Ja? Aber wir können uns davon befreien, dass wir uns für eine feste Identität halten, die Krankheit und Alter ausgesetzt ist. Wie fühlt sich das dann an, wenn wir uns mehr und mehr in die Richtung bewegen, in der diese Ich-Identifikation, die eigentlich gar nicht notwendig ist, sich dann auch auflösen kann? Fragen wir am besten auch den Buddha, wie sich das anfühlt. Oh, wie glücklich leben wir, die wir gar nichts besitzen, nichts. Von Heiterkeit durchsättiget, die Lichte Götter strahlen wir. Soll ich auch nochmal vorlesen? Oh, wie glücklich leben wir, die wir gar nichts besitzen, nichts. Von Heiterkeit durchsättiget, die Lichte Götter strahlen wir. Vielleicht in dem Sehen ein Sehen ist und im Hören ein Hören. Vielleicht haben wir dann heute eine Zahl voll Lichtergötter hier versammelt. Ich denke, das reicht für jetzt. Ihr habt eine ein bisschen rundherum Erklärung bekommen von mir. Ihr habt eine neue Übung bekommen. Die können wir jetzt nach einer Pause auch gleich mal gemeinsam ausprobieren. Und dann habt ihr vor allem einen ganzen Tag vor euch, in dem ihr alles in die Tat umsetzen und ausprobieren könnt. Nicht vergessen, der kompetente Koch, der auch geschickt ist mit den verschiedenen Zutaten und dann eine wunderbare Sache aus zusammenzubringen.